gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit? Frau Geipel.
Ja, natürlich.
Danke.
Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind an diesem wahnsinnig warmen Abend und so viele gekommen sind. Ich war im Dezember das letzte Mal in Plauen im Theater. Ich glaube, da waren wir 12 oder so. Also es kann sich verändern. Und die Frage war aber die Meinungsfreiheit. Ja, also das war ja der Punkt, ja, 7. Oktober 89 in Plauen, das ist ja der Initiationsort, ja, für alles, was danach gekommen ist. Und das muss ich ja den Plauenern nicht sagen. Aber wenn Sie mich fragen, ist der Punkt auch, die Meinungsfreiheit muss man auch aushalten können. Also da muss man mitunter seine Runden gehen und sagen, und trotzdem ist es gut.
Herr Geipel, so weit ist es noch nicht. Herr Leo.
Naja, also jetzt wurde es ja mehrfach schon gesagt, durch Fingerheben, durch Frau Geipel. Ja, natürlich gibt es Meinungsfreiheit, aber ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen einerseits der rechtlichen Form, dem Grundrecht der Meinungsfreiheit, seine Meinung zu äußern, auch bis in bestimmte Extreme hinein, die grundgesetzlich garantiert ist. Und selbst da würde ich sagen, ist diese Meinungsfreiheit nicht absolut. Auch das ist immer wieder eine sowohl politische als auch rechtliche Aushandlungssache. Also ich glaube, es gäbe Gruppen und es gibt Gruppen in unserer Gesellschaft, die sehr wohl mit einigem Recht auch sagen können, dass ihre Meinungsfreiheit vielleicht nicht komplett weggebügelt ist, aber eingeschränkt wird. Also ich sage mal ein Beispiel. Fragen Sie Palästinenser in Deutschland seit dem 7. Oktober. Die würden mehrheitlich vermutlich sagen, die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt in Deutschland, wenn sie zum Beispiel, ich will das jetzt nicht auswalzen, aber es ist ein Thema in diesen Kreisen, dass sie bestimmte Slogans nicht sagen können, die dann gerichtlich nach mehreren Anläufen doch wieder für sagbar erklärt würden, dass sie Kefias nicht in den Schulen tragen dürfen, dass sie eine Palästinenserfahne nicht zeigen dürfen. Ich will gar nicht hier Partei ergreifen. Ich will nur sagen, es gibt Gruppen, andere könnten andere nennen, die sehr wohl behaupten würden, auch im engeren rechtlichen Sinne ist die Meinungsfreiheit immer wieder gefährdet. Das ist eine Aushandlungssache, aber groß und ganz würde ich sagen, ja, die gibt es. Davon unterscheiden würde ich Gesprächssituationen, in denen, und das ist das Interessantere, glaube ich, irgendwelchen Gründen, die können gut oder schlecht sein, aber erstmal das sehr starke Gefühl herrscht, bestimmte Dinge nicht sagen zu dürfen, weil die Folgen gravierend sind oder als gravierend empfunden werden. Man hat eine Scham, man hat eine Angst, man hat Schwellengefühle und Sie haben natürlich recht, Frau Geipel, da würde ich auch nicht widersprechen, man muss Widerspruch aushalten. Umgekehrt würde ich aber auch sagen, man muss streiten lernen. Man muss auch Widerspruch artikulieren lernen. Das geht auch besser und schlechter. Also ob Sie zum Beispiel eine Kritik üben oder ob Sie einen Vorwurf äußern, das kann sachlich, inhaltlich genau das Gleiche sein. Im einen gehen die Schotten runter, im anderen geht das Gespräch erst richtig los. Also das sind nur Stichworte, aber ich würde sagen, wie wir streiten, hat ganz viel auch mit der gefühlten Meinungsfreiheit zu tun. Und die würde ich nicht zu klein reden im Sinne von, wer es nicht aushält, soll halt wegbleiben.
Sie sagen, es gibt diese gefühlte Meinungsfreiheit. Was ist mit der mit diesem Gefühl auch jenseits des Gesprächs oder jenseits des Gesprächs mit Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen, die eine andere Haltung haben. Also woran denken Sie, könnte es liegen, dass der Anteil derjenigen, die die Meinungsfreiheit für bedroht halten, statistisch nach einer Studie des Allensbach-Institutes in Ostdeutschland deutlich höher ist? Und dann kommt natürlich noch dazu, dass der in einer bestimmten Generation höher ist. Das sind die 30- bis 51-Jährigen. Was ist das? Das sind eigentlich zwei Generationen. Was ist das für ein Phänomen? Kann man dem auf den Grund gehen?
Ich weiß nicht, ob ich da der richtige Adressat für diese Frage bin. Also vielleicht kann sich Frau Geipel dazu aus eigener Erfahrung, weil es ja auch ihre Generation ist, die diesen Bruch erlebt hat. Ich kann darüber erstmal nur educated guesses abgeben, ein bisschen spekulieren, aber ich würde sagen, die Grunderfahrung in seinem Leben einmal, wenn man so will, eine Art des normalen, selbstverständlichen Sprechens gefühlt komplett auszutauschen durch eine andere, die machen nur manche, die macht nicht jeder. Das heißt, man hat sich an bestimmte Dinge, die einfach normal waren, gewöhnt. Und sagen wir so, Leute meines Alters, Männer meines Alters gehören sicherlich zu einer Gruppe in der Gesellschaft, die Stück für Stück umlernen mussten. Also Gendern wäre sozusagen nur das Symbol dafür. Aber ich gehöre ganz eindeutig, mir geht es sehr gut, ich bin immer noch privilegiert in jeder Hinsicht, aber wenn man es soziologisch nimmt, gehöre ich zu einer deklassierten Gruppe. Deklassierung hat nichts mit prekär zu tun, sondern einfach damit, dass man Privilegien hat und im Laufe der Zeit verliert. Das heißt, man muss sich an neue Umstände gewöhnen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das in genau diesen Altersgruppen, die aus der DDR kommen, in einem viel, viel größeren Maße noch der Fall ist, dass plötzlich das Gefühl herrscht, man kann eine bestimmte erlernte, normale Art und Weise des Sprechens nicht mehr durchhalten, weil einfach, naja, das muss man ja gar nicht, beschönigen. Das einfach, es gibt eine neue kulturelle Hegemonie. Die mag ja erwünscht sein, die mag sogar gefordert worden sein, aber es ist eine kulturelle Hegemonie, die bestimmte Sagbarkeiten und bestimmte Unsagbarkeiten formuliert. Und das sind andere als vorher. Und deswegen finde ich es erstmal gar nicht so überraschend, weil diese Transformationserfahrung gravierend gewesen sein muss, dass dieses Gefühl in der DDR besonders oder in der ehemaligen DDR besonders stark ausgeprägt ist. Aber vielleicht sehen Sie das ganz anders, Frau Geipel.
Naja, zunächst ist natürlich diese Geschichte mit der Meinungsfreiheit ein bisschen so ein Schluckwort. Ja? Also es ist so ein bisschen wie Kaugummi, dehnbar und je aus Perspektive, je nach Stoff, je nach Entzündlichkeit, je nach sozialer Rolle, taxierst du deine Meinungsfreiheit aus oder glaubst, sie nicht zu haben. Und wenn ich jetzt mir überlege, wie wir gestartet sind nach 89, wie schwer es auch war, überhaupt die Worte zu finden für das, ja, was sozusagen uns tatsächlich befasst hat, was uns beschäftigt hat und was uns ja immer noch beschäftigt im Sinne von, wie viel Erzählungen sind sozusagen auch über dieses Phänomen Meinungsfreiheit drüber gelegt worden, sodass es ja gar nicht schwierig ist, dem Einzelnen einzureden, ich kann das alles gar nicht mehr sagen. Also ist das wirklich Ihre Erfahrung? Also Sie sagen, per Leo, 72er Jahrgang, oder? Ja, okay. Das ist ja jetzt aber interessant gewesen, das wusste ich nicht, dass es praktisch die zwischen 30 und 50 Jahren die Erfahrung machen, sie könnten nicht sagen. Normalerweise, wenn es jetzt die DDR-Erfahrung wäre, würde man sagen, das sind eher die 60 plus. Ja. Da kommt ja das offenbar nicht, entweder es wird gar nicht erst, weiß ich nicht, in die Studie mit hineingenommen, weil da viel geschwiegen wird, oder ich verstehe die Zahl jetzt nicht wirklich. Was ich im Hinblick auf den Zustand des Landes natürlich als befragenswert finde, dass die Zahlen dahingehend ja eindeutig sind, dass in dieser Alterskohorte zwischen 18 und 30 überproportioniert viele sozusagen auf die rechte Seite gehen oder sogar sagen, wir wollen autoritär regiert werden. Ja? Also die Frage ist ja, nach 89, wir glaubten, okay, wir gehören zur Welt, wir können jetzt endlich sprechen, wir können unseren Weg gehen, wir können uns entwickeln und leben ja offenbar, wenn man das jetzt ernst nimmt, und ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht ein bisschen Gespräch auch gibt, aber wenn ich sage, AfD und BSW im Osten, also in Thüringen und Sachsen aktuell, sind das 50%, die das wählen würden, in Sachsen 46 gegenwärtig, in Thüringen 50 oder 51, dann wird es schon schwierig mit dem demokratischen Prinzip. Ja? Und weiß ich auch nicht, wie wir das mit dieser Meinungsfreiheit weiterhalten wollen, weil ich meine, in der AfD werden Sätze gesagt, die sind für einen demokratischen Zustand nicht zu halten.
Es gibt in der Studie, Frau Geipel, die ich zitiert habe, noch eine Untersuchung in Bezug auf das Verhalten zu diesem ja, zu diesem Schluckbegriff Meinungsfreiheit in puncto politische Parteien, und zwar einzig die Wähler der Grünen sind laut dieser Studie mit deutlicher Mehrheit davon überzeugt, dass die Meinungsfreiheit gegeben sei, während insbesondere Wähler der AfD und der FDP meinen, man müsse, Zitat, vorsichtig sein. Interessant. Ein Punkt noch zurück noch zur Generation. Ich bin Jahrgang 1979 und war 10, als die Mauer fiel, komme aus einer Familie, die sehr kritisch der DDR gegenüberstand und Einschneidungen dadurch auch erfahren hat. Und für mich ist es eine prägende Kindheitserinnerungen, dass selbst Jahreszahlen plötzlich im Geschichtsunterricht eine andere Bedeutung hatten oder dass die Russischlehrerin plötzlich Englisch unterrichtete, ohne eine von beiden Sprachen wirklich zu können, oder dass Staatsbürgerkunde Lehrerinnen plötzlich Gesellschaftskunde unterrichteten. Und ich denke schon, dass dass diese Erfahrung, dass die Dinge von heute auf morgen komplett anders heißen können, ich kann das nachvollziehen, dass man zweifelt an dem, was überhaupt mit Begriffen fassbar sein kann.
Okay, dann sprechen wir ja aber eigentlich nicht über Meinungsfreiheit, sondern dann sprechen wir über Vertrauen. Vertrauen in die Welt, Vertrauen in dein Gegenüber, Vertrauen, und das, glaube ich, ist ein Thema. Das ist wirklich ein Thema und das muss auch ein Thema sein nach so einer sehr langen Diktaturerfahrung. Und dann im Kern würde ich sagen, ist es dann die Frage, welcher glaubwürdige oder stabile Ort könnte denn, oder welcher Raum könnte halten für eine Gesellschaft? Ja, also dieses, dass es wie so ein Empfindungsort für eine Gesellschaft gibt, und das hat dann was mit Vertrauen, mit auch Gewissen. Also ich würde jetzt einfach sagen, es ist eine Frage für mich natürlich auch mit dem biografischen Hintergrund, den Sie ja benannt haben, dass das ganz klar ist, dass ich niemals extreme Parteien wählen würde oder so. Ja, also, aber ist das wirklich benannt, wirklich korrekt, dann von Meinungsfreiheit zu sprechen? Also das ist irgendwie nicht der richtige Begriff, meines Erachtens.
Zwei Sachen dazu. Zum einen volle Zustimmung und einen letzten Aspekt noch zur Meinungsfreiheit. Wir haben jetzt die ganze Zeit immer so binär, ja, nein, gibt es Meinungsfreiheit, gibt es nicht, vielleicht gibt es unterschiedliche Arten von Meinungsfreiheit. Eine Sache haben wir gar nicht angesprochen, dass diese Gefühlslagen, egal wie man sie nennen, natürlich unter dem Schlagwort der Meinungsfreiheit politisiert werden. Das ist ein ganz wichtiges Mobilisierungsschema der AfD, dass genau diese Gefühle, statt sie nüchtern zu betrachten, sich zu fragen, wo kommen die her, Vertrauen wäre ein gutes Stichwort, da möchte ich gleich noch was zu sagen, sozusagen sofort in dem Sinne skandalisiert und politisiert werden, dass wir sagen, hier wird ein Versprechen gebrochen. Hier werden die Grundrechte, für die wir auf die Straße gegangen sind, die uns angeblich garantiert sind, nicht eingehalten. Also was ihr fühlt, ist tatsächlich die Einschränkung von Meinungsfreiheit. Das ist ein wichtiger Aspekt, da kommen wir zu diesen Gummiworten, dass das natürlich nicht nur dehnbare, vieldeutige Begriffe sind, wie im Übrigen Demokratie auch. Da würde ich Ihnen aber auch, glaube ich, da würde ich Ihnen eher widersprechen. Das ist viel komplizierter als Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit wird tatsächlich, ist ein Buzzword, das sehr erfolgreich politisiert worden ist. Stichwort Vertrauen. Ich glaube,
habe zur Demokratie noch gar nichts gesagt.
Doch, natürlich. Sie haben das sehr, sehr geschickt gerade rübergebogen und sagen, es sind demokratisch unhaltbare Sätze, die teilweise fallen und so. Nein, das wurde nur, aber das Wort Demokratie kam plötzlich auf die Bühne und ich glaube, darüber könnten wir auch reden. Viel ergiebiger vielleicht sogar als über den Begriff der Meinungsfreiheit. Aber ich finde das Vertrauen ganz wichtig. Ich glaube, gerade wenn dieser am Anfang ja angesprochene Punkt sozusagen des Gefühlten nicht mehr sagen können, der Sprachunsicherheit. Ich glaube, Vertrauen ist genau der Begriff, der das gut auf den Punkt bringt. Man kann dann aber ergänzen, Vertrauen ist ja etwas, ist ein soziales Phänomen. Das heißt, es findet natürlich, man kennt es in den Teambereichen, Beziehungen, Freundschaften gehen natürlich nicht ohne Vertrauen. Aber wenn man es etwas weiter fasst, wenn man sich fragt, wie kann denn Vertrauen zu einer Voraussetzung von Demokratie zum Beispiel werden, von politischer Gemeinschaft, dann ist es ganz entscheidend, dass das nicht nur eine Sache zwischen den Wählerinnen und Wählern und der Repräsentation, dem Parlament ist, sondern dazwischen. Unverzichtbar sind Organisationen, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Vereine. Und ich glaube, das ist etwas, was man gar nicht hoch genug schätzen kann. Das ist so ein bisschen diese langweilige Mittenebene. Wir haben ständig Facebook, soziale Medien, X, Twitter und so weiter, wo alle miteinander streiten. Dann haben wir die große Politik mit den Wahlbalken und den Skandalen. Aber dazwischen, die alltägliche Ebene, in der Vertrauen gelernt und praktiziert wird, in der man auch das, was dann so groß manchmal so Safe Space heißt oder so, reagiert ja auf einen gefühlten Missstand, dass man irgendwie bestimmte Dinge nicht frei tun kann, dass man sich nicht überall sicher und frei und ungebunden fühlt. Diesen Begriff hätte es so vor 50 Jahren vermutlich nicht gegeben, weil wir for the better and the worse alle in sehr starken organisierten Strukturen, sowohl die Großfamilie, die Kirchen, die Gewerkschaften, die Parteien. Natürlich, wenn das zu stark wird, gibt es wiederum Ausbruchsimpulse. Aber ich glaube, man kann nicht überschätzen, wie wichtig diese Mittelebene organisierter Sozialität ist, in denen Vertrauen gelernt wird, in denen Sprechen gelernt wird, in denen Streiten gelernt wird, in denen auch das Abwägen von dem, was man gerade noch sagen kann und durchgehen lässt, weil den Fritz kennt jeder und die Ella auch. Und wo man sagt, nee, Fritz, da ist eine rote Linie. Selbst hier geht das nicht. Da hast du gerade etwas gemacht, was wir nicht mehr tolerieren können. In solchen kleinen Kreisen, jeder kennt das aus der Beziehung, jeder kennt das aus Freundschaft und Familie, da werden diese ganzen Verhaltensweisen eingeübt auf der Grundlage von Vertrauen.
Nun sitzen Sie beide ja hier vorne auf der Bühne als eine Expertin und ein Experte in verschiedenen Gebieten. So, und ich denke, das spielt damit rein, dass... Oder
was ist eigentlich ein Experte?
Genau, jetzt haben wir nämlich die Frage, die in den letzten
Jahrzehnten... Wir haben neuerdings nur noch die Superintellektuellen, genau, und die Experten und ich weiß immer nicht.
Genau, und gleichzeitig haben wir haben irgendwie Experten in Gebieten, wo man erstmal nachgucken muss, warum ist das überhaupt ein Experte und warum nicht, warum? Aber es gibt natürlich schon eine Veröffentlichungshistorie, es gibt Dissertationen, es gibt ein Arbeitsleben. Jemand kann Experte im Bereich Elektrotechnik sein, weil er 30 Jahre darin gearbeitet hat und möchte natürlich, wenn es darum geht, wie man genau zu einem stabilen Internet kommt, möchte natürlich dazu ein anderes Wort haben, als ich jetzt zum Beispiel, die dieses Internet nutzt, um ihre Bücher zu schreiben, ne? Also das ist das Expertentum, von dem ich jetzt erstmal denke, dass wir das mal uns kurz angucken könnten und vielleicht auch nachher im Gespräch mit Ihnen, denn auch Sie sind Experten und Expertinnen in Ihren Bereichen. Ich habe den Eindruck, dass wenig Vertrauen herrscht für entgegen einer bestimmten Form von Expertise. Das können Journalisten, Journalistinnen sein, das kann in der Publizistik sein, das kann, wenn wir jetzt zum Beispiel über Antisemitismus sprechen, kann es nicht auch sein, dass jemand sagt, Herr Leo hat dazu viel zu sagen, aber ich habe eine emotionale Verbindung zu dem Thema, deswegen kann das schon auch veröffentlicht bei Klett Cotter ja auch gar keine ordentliche Auseinandersetzung haben, denn das muss man einfach ohne Verlage zum Beispiel machen. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Gibt es einen Vertrauensbruch mit beispielsweise Parteimitgliedern? Ist das ein Phänomen, was ein lokales, auch ein Ostphänomen ist? Gibt es beispielsweise die Fernsehprogramme werden von Journalisten geschrieben und durchgeführt, die alle in Großstädten leben? Geguckt, aber werden sie natürlich nicht nur in Berlin und München.
Naja, bei mir gibt es natürlich einen massiven Vertrauensbruch in Sachen Medien, klar. Also wenn man,
warum klar?
Naja, wenn man praktisch 6 Jahre eine Kampagne hinter sich hat, wo man weiß, die Vorwürfe sind haltlos, dann denkt man, wow, was ist denn hier los? Ja, also das muss man ja auch irgendwie aushalten, dass man... Und dann kann man praktisch das versuchen zuzuordnen und sich selbst darin auch vergewissern, aber schön ist es trotzdem nicht. Und da wäre ich zum Beispiel der Meinung, was Medien angeht, warum werden Journalisten nicht verpflichtet auf ein bestimmtes Credo oder also im Sinne von, welchen wirklichen Expertennachweis haben sie denn, um wie eine vierte Macht in der Gesellschaft eben auch so wahnsinnig viel Macht auszuüben über jemanden, also eine Karriere zu erledigen oder jemanden wirklich an den Rand zu fahren, also einfach, weil es Spaß macht, weil ich eben ein bestimmtes Machtgefühl dadurch habe. Und trotzdem, das war ja praktisch das Eingangsstatement, würde ich versuchen, mich zu sortieren und zu sagen, okay, man ist in einer bestimmten Auseinandersetzung, es geht immer noch um Diktaturaufarbeitung, da sind Interessen im Land. Und da würde ich eben sagen, wir sprechen viel zu wenig zum Beispiel über diesen inner-ostdeutschen Streit, ja, der ja ein geharnischter Streit ist, wo die Wessis total außen vor sind, weil sie gar nicht verstehen, was da im inneren Kuchen eigentlich passiert. Und dann habe ich jetzt im Zusammenhang mit dem neuen Buch mal, also da würde ich gern Per Leo fragen, als Historiker auch, wie war denn das eigentlich in den 70er Jahren im Westen? Ich las nämlich bei einigen, dass es auch in den 70er Jahren ziemlich miese Stimmung in der Gesellschaft gegeben hat und eben auch Leute sowohl im intellektuellen Cluster, aber auch im Mediencluster, also man beäugte sich und es hatte sehr viel mit dem Nationalsozialismus immer noch zu tun und dem nicht aufgearbeiteten Nationalsozialismus. Und ich finde es so toll, dass wir beide heute Abend hier zusammensitzen, weil wir haben ja im Grunde in dem Sinne beide auch eine belastete Geschichte, was Familie angeht. Und ich saß vor kurzem mit Moritz Schramm, das ist der Enkel von Albert Speer, und dann sagte der, ah, jetzt habe ich das verstanden, bei euch ist alles doppelt. Es ist sozusagen die doppelte Aufarbeitung, das doppelte Schweigen, also es ist wie die Doppelnummer. Ja, so. Damit will ich überhaupt keine Wertigkeit, Nationalsozialismus, DDR oder so, das ist für mich nicht der Punkt, sondern für mich ist immer der Punkt die Verzahnung, ja, also die Longue Durée sozusagen, also die Dauer in dem Ganzen, die ja zwangsläufig, da kommst du doch gar nicht raus aus der Nummer, mit den Menschen was gemacht hat. Ja? Also ein, ich würde sagen, feiner Begriff, restriktives Kontinuum. Ja? Also sind fast 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, ist einfach eine andere Nummer, die du erstmal verstoffwechseln musst, wo du erstmal als Gesellschaft auch dich verständigen musst, was ist denn das jetzt eigentlich mit dieser Stasi? Waren die denn jetzt wirklich alle schlimm oder muss man nicht wirklich jede einzelne Geschichte angucken? Und also ich finde, wir haben immer noch sehr viel damit zu tun. Und dann wird das so aufgewolkt, aufgemolkt, ja, durch eben diese Populismen rechts und links und über das, was eigentlich nötig wäre, also dass wir eben unseren Vertrauensmoment miteinander finden und aus dem heraus auch vielleicht sagen, wir finden das gar nicht so toll, was ihr da im Westen alle so macht, wir stellen es uns vielleicht ein bisschen anders vor. Also und einen konstruktiven, ich warte immer noch, dass wir Ostdeutschen wirklich einen konstruktiven Vorschlag machen im Hinblick, wie könnte es denn miteinander gehen. Jetzt höre ich, okay, wir sind jetzt ungleich vereint oder so und wir müssen uns gar nicht mehr so streiten, weil wir sind sowieso verschiedene, aber ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, weil das bringt uns im politischen Raum nicht wirklich weiter, weil wir eben in so einem aufgeladenen Zustand sind.
Wenn ich direkt darauf antworten darf, also ich hatte ja gerade betont, die Notwendigkeit von Vertrauen, um überhaupt bestimmte Dinge voranbringen zu können. Nun ist aber Misstrauen ja nicht besser als Vertrauen. Das ist ja genau der Punkt. Das ist eine Unterscheidung. Vertrauen, Misstrauen, beides ist in gewisser Weise rational und notwendig, aber in bestimmten Situationen eher das eine als das andere. Also ich denke mal, dass 89 oder in den Jahren davor schon auch man in der DDR den Autoritäten heftigst misstraut hat, war ein total rationales eine rationale Haltung der eigenen Welt gegenüber. Das hat es in anderen Maßen natürlich in der Bundesrepublik auch gegeben. Und die 70er Jahre sind ein sehr gutes Beispiel dafür. Und ich würde nicht sagen, dass das alles mit dem NS zu tun hat. Das hat eben mit genau dem Gegenteil, mit der gegenläufigen Bewegung, die ich vorhin betont habe. Ich würde sagen, im Moment ringen wir eher darum, wieder diese Mittelebene von Organisiertheit zu finden, in denen überhaupt Vertrauen und politisches Bewusstsein und Streiten, all diese Dinge erlernt werden können. Ich glaube, da ist der Kahlschlag in den ehemaligen DDR-Gebieten viel stärker als im Westen, obwohl er da auch um sich greift. Aber umgekehrt, in den 70er Jahren gab es heftiges und zwar total begründetes Misstrauen gegenüber Organisiertheit. Also ich habe gerade mein letztes Buch geschrieben über das Ruhrgebiet. Das ist nun, wenn man es will, der Inbegriff, der Schlüsselbeispiel der industriellen organisierten Moderne. Das ist der Betrieb, das sind die Gewerkschaften, das ist die SPD, das ist alles fest in der Hand von Autoritäten, von Parteien, von hierarchischen Strukturen, von Hinterzimmerentscheidungen, Hinterzimmerkultur. Und dagegen gab es ein heftiges Aufbegehren, genau in dem Moment, wo diese industrielle Moderne in die Krise kam. Das hatte mit NS erstmal in erster Linie nichts zu tun, aber es gibt ein sehr schönes Beispiel dafür, wie dieses Vertrauen, wie dieses Misstrauen sozusagen produktiv wird. Darum geht es Ihnen ja gerade. Das haben Sie ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja die Frage, wie kriegen wir das produktiv? Es gibt in Essen insbesondere, aber im ganzen Ruhrgebiet, in den späten 70er Jahren eine unglaubliche Blüte von Gegenöffentlichkeit. Und zwar genau aus dem Gefühl heraus, wir sind, das gibt es in der Öffentlichkeit, im Journalismus, wie in der Politik, unser Leben kommt einfach, wenn wir das Fernsehen einschalten, erstes, zweites, drittes, mehr gibt es sowieso nicht, da kommen wir nicht vor. Das, was uns interessiert, das, was uns auf der Zunge brennt, was uns ans Herz geht, das kommt im Fernsehen nicht vor. Und die Zeitung, die das alles sozusagen so kartellhaft fast symbolisiert im Ruhrgebiet, ist die WAZ. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. So, das ist alles so, das ist große Politik zwischen, wie gesagt, Arbeitern und Unternehmern und dann wird ausgeklüngelt. Aber die drückenden Sorge der Leute im Ruhrgebiet kommen nicht vor. Und was machen die? Die fangen an, Stadtzeitungen zu gründen. Standorte heißen die, ist die erste in Essen, ein ganz treffender Name dafür, dass eben der Standort, da bin ich, da kommt meine Perspektive vor und die bringen wir jetzt zum Sprechen. Und eine der wichtigsten und meistgelesenen Kolumnen in dieser Stadtzeitschrift hieß, es ist ein Wortspiel, Watz fehlt. Ja, das ist genau dieses sozusagen ein produktives Misstrauen, aber das Misstrauen ist total angemessen gewesen, weil einfach die Organisationen so starr geworden sind, die Wirklichkeit hat sich weiterentwickelt, dass das eigene Leben, die eigenen Interessen plötzlich nicht mehr vorkommen, also bilden sich Gegenöffentlichkeiten und das findet ja derzeit auch nur in anderen Medien auf eine vielleicht problematischere und oft destruktivere Weise in den sozialen Medien statt.
Wie können wir das jetzt nur lernen, Misstrauen und Vertrauen? Jetzt kommt.
Indem zum Beispiel Journalisten den Diskurs unterbrechen.